ARD.
Also irgendwie beruhigt mich das ja. Da hat doch eine offenbar sehr seriöse Studie aktuell zutage gebracht, dass unsere Schülerinnen und Schüler in den 8. Klassen ziemlich wenig Ahnung haben vom Umgang mit digitalen Medien. Die sind also so Pi mal Daumen 13 oder 14 Jahre alt. Mehr Digital Native geht also nicht. Und ich dachte immer, ich hätte da das Problem der frühen Geburt, sprich keine Ahnung.
Ja, aber da kann ich dich beruhigen, Thomas. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich geringfügig jünger bin als du, sagen wir es mal so. Aber auch ich bin definitiv nicht Digital Native. Und ich habe diese Studie auch gelesen und 40% der Jugendlichen, von denen wir denken, dass sie mit digitalen Medien von Kindesbeinen an schon vertraut sind, können im Grunde genommen eigentlich nur ja klicken und wischen. Das sagt jedenfalls die Leiterin dieser Studie.
Ja, und bei dieser Studie ging es zum einen um Grundkenntnisse wie Dateien öffnen, Präsentationen erstellen, also einfachste Präsentationen, und im Internet nach Informationen suchen. Und spätestens da kommen dann ja auch wir ins Spiel, die Medien oder die Journalistinnen und Journalisten.
Ja, weil wir ja auch die Kompetenz beim Suchen und Bewerten von Nachrichten irgendwie versuchen zu vermitteln. Und das lässt bei der nachwachsenden Generation ja offenbar auch sehr zu wünschen übrig, ne?
Dabei sind inzwischen, das sagt eine andere Studie, drei Viertel aller Erstklässler online.
Ja.
Und da kann man dann schon richtig eigentlich Angst bekommen, wenn man so sieht, was vor allem in den sozialen Medien so alles zu finden ist. Ne?
Ja, also da hext ja nicht nur Bibi Blocksberg rum. Das Problem ist erkannt und es gibt ja auch einige oder ja doch recht viele entsprechende Angebote für sowas.
Sabine, du bist ja, wenn ich das so sagen darf, auch ein Teil der Lösung. Nämlich du machst für die ARD mit beim Projekt Young Reporter oder Young Reporter. Erzähl mal kurz.
Ja, das ist ein Projekt der ARD, bei dem Schülerinnen und Schüler in ihren Herbstferien in den Journalismus reinschnuppern können. Wir hatten in diesem Jahr 4 Schüler im Alter von 15 bis 18 beim SR und die haben sich mit dem Thema Social Media beschäftigt, mit Nachrichten, also wo finde ich seriöse Quellen, aber auch mit der Frage zum Beispiel, was Algorithmen eigentlich machen. Und ich fand das echt spannend zu sehen, wie, ja natürlich, die sich auf TikTok und Co. bewegt haben, aber sich tatsächlich kaum mit Nachrichten auseinandersetzen. Die haben auch selbst gesagt, sie konsumieren hauptsächlich in den sozialen Medien, aber dass sie aktiv jetzt nach Content suchen, das sei weniger ihr Ding. Und wir haben eben mit diesen Teenies Reportagen erarbeitet. Sie mussten recherchieren, mussten aktiv nach Inhalten suchen. Und das, zumindest haben sie es uns am Ende so gesagt, hat ihr Bild schon so ein bisschen verändert.
Das ist sicher ein prima Ansatz, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass die Medienpädagogik ihre gut gemeinten und hoch gesteckten Ziele nicht wirklich erreicht bei uns. Und darum fragen wir heute Error 404, Medienpädagogik in der Krise. Ich bin Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Sabine Wachs. Und ob wir da gerade nur Panik machen oder ob da wirklich was dran ist an diesen Sorgen, das wollen wir jetzt herausfinden. Und zwar zusammen mit Katrin Demmler. Sie ist Direktorin des Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Das ist eigentlich ein Verein mit Sitz in München, aber mit ziemlich vielen Mitgliedern und Förderern. Angefangen bei der Bundesregierung, einigen Landesregierungen, dem ZDF und auch Universitäten sind da mit im Boot.
Hallo nach München und grüß Gott, Frau Demmler.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu Gast sein zu dürfen und mal zu schauen, wie das mit der Krise so ist.
Error 404 heißt ja eigentlich in der Computersprache oder in der Internetsprache, dass es für die angegebene Adresse im Netz kein entsprechendes Angebot gibt, also dass Sender und Empfänger, um es mal so kommunikationsmodellartig zu sagen, nicht zusammenkommen. Schiefes Bild oder traurige Realität in der Medienpädagogik?
Ja, ich würde sagen, ganz schön schiefes Bild. Es müsste weniger Error 404 heißen als vielleicht leider Ausverkauf. Denn es gibt sehr viel Gutes, aber es gibt viel zu wenig davon. Oder vielleicht auch einfach same, same, but different. Denn ein bisschen traurig ist schon bei diesen ganzen Erkenntnissen, die Sie ja auch bereits angesprochen haben, ist schon die Frage, warum die Medienpädagogik sich im Prinzip immer noch selber verkaufen muss und es nicht selbstverständlich ist, dass es Medienpädagogik braucht, um mit diesen genannten Herausforderungen noch umgehen zu können.
Wie erklären Sie denn das Ergebnis der aktuellen Studie?
Ja, ich denke, da gibt es tatsächlich nicht die eine Erklärung, aber die Studie greift tatsächlich so ein paar Themen auf, die wir längst wissen in der Bildungslandschaft und die erstmal auch reichlich wenig mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben. Wir haben es mit sehr, sehr unterschiedlichen Kompetenzniveaus und das hat jetzt nicht erstmal was mit der schulischen Leistungsfähigkeit zu tun, was unterschiedliche Schularten angeht. Da gibt es ganz, ganz drastische Unterschiede, einfach auch was die Förderbedingungen angeht. Wir haben es sehr mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu tun, die Kinder und Jugendliche haben, je nachdem, welchen sozialen, kulturellen Hintergrund sie haben. Die Schere in Deutschland ist einfach riesengroß und das wird in dieser Studie nochmal wirklich sehr traurig deutlich, dass sich das natürlich auch auf Fragen der Digitalisierung auswirkt. Also wenn man so will, ist es eine ganz klare Bestätigung dafür, dass ich sage jetzt mal die Medienpädagogik, was wir immer sagen, es gibt keine Digital Natives. Es gibt keinen größeren Unsinn sozusagen, als zu sagen, es ist irgendjemand geboren, um eben mit digitalen Tools kompetent umzugehen. Ja, umgehen ja, aber mit Kompetenz hat es erstmal nichts zu tun. Und was in der Studie eben auch deutlich wird, ich möchte einen Punkt noch nennen kurz, ist, wir haben in Deutschland einfach einen wahnsinnig negativen Blick auf die Digitalisierung.
Ich habe so einen Blick auf die Medienpädagogik seit ein paar Jahrzehnten und immer wenn ein neues Medium kam, hieß es um Gottes Willen, da müssen wir jetzt mal vor allen Dingen die jungen Menschen ganz langsam und vorsichtig ranführen. Also Fernsehverbot für Leute, die noch kein bestimmtes Alter haben, war zum Beispiel in meiner Jugend ein heiß diskutiertes Thema. Aber eins scheint sich ja nicht geändert zu haben und vielleicht teilen Sie das auch, vielleicht widersprechen Sie dem auch, dass die jungen Menschen, egal in welchem Medium, jetzt eben auch in diesen ganzen digitalen Social-Media-Angeboten, hauptsächlich, und ich nehme jetzt mal so ein herrlich altmodisches Wort, nach Zerstreuung suchen. Also gar nicht so sehr was lernen wollen oder sich informieren wollen.
Ja, teile ich durchaus in einer gewissen Weise. Allerdings schon auch mit der Frage, ob das denn nur auf die jungen Menschen zutrifft. Ob wir nicht alle, wenn wir völlig frei sind in dem, was wir tun, durchaus auch gerne mal nach Zerstreuung suchen. Und letztendlich sagen wir, Kinder und Jugendliche nutzen Medien entlang ihrer Entwicklungsaufgaben. Also klar. Die wollen groß werden, die wollen an der Welt teilhaben und da spielen Medien eben eine Rolle. Und das heißt, Medien spielen eine Rolle, um zu kommunizieren, um mit anderen in Kontakt zu treten. Medien spielen eine Rolle, um sich zu präsentieren oder um auch andere Dinge sich anzuschauen, also die eigene Identität auszubilden. Medien spielen eine Rolle, auch um sich zu informieren. Das ist dann nicht immer gleich das politische Thema. Man informiert sich auch über Stars, über Sport, über Hobbys, Interessen anderer Art, über schulische Themen, ja. Und Medien sind zur Unterhaltung und Zerstreuung. Und wir sind immer der Meinung, das ist ganz wunderbar, denn das gehört dazu, dass man eben auch mal die Füße hochlegen kann und sich einfach unterhalten lassen kann und dabei dann vielleicht auch wieder auf Themen kommt, die eben mit sozusagen A, Kommunikation zu tun haben, B, mit Präsentation oder eben auch mit Information. Also letztendlich bilden Medien einfach einen Teil unseres Lebens ab und dabei spielt dann tatsächlich Information erstmal einen Teil, aber nicht den einzigen tatsächlich. Und die Frage, wie politisch oder apolitisch Kinder und Jugendliche sind, ist da nochmal ein ganz, ganz großes Thema sozusagen, auf das man natürlich gesondert schauen muss. Wir haben eine eigene Studie gemacht, eine kleine Studie, das bewegt uns, wo wir uns angeschaut haben, eben, was bewegt Kinder und Jugendliche, ne? Und die ganzen Themen, die wir als politische Themen begreifen, die bewegen Kinder und Jugendliche massiv. Die Frage ist aber, wo sie Ansprechpersonen dafür finden und wie stark sie gefordert oder gar überfordert sind mit den Inhalten, die ihnen dann in den Medien begegnen.
Ja, und auch wahrscheinlich, wie diese Informationen aufgearbeitet werden für die Kinder und Jugendlichen. Ich habe das jetzt selbst erlebt mit den 4 Young Reporter, die wir hier beim Saarländischen Rundfunk hatten, die auch wirklich ja Probleme hatten, tatsächlich ihre seriösen Quellen zu finden, die auch sagten so, ja, das wird dann einfach in die Timeline gespült, zum Beispiel bei TikTok. Wir schauen uns Videos an. Die Medienkompetenz ist da ja so ein bisschen Nebensache, auch in den Schulen.
Definitiv. Die Medienkompetenz ist so ein bisschen so ein lästiges Ding, das man tun muss. Und ich denke, solange das der Blick der Gesellschaft darauf ist, dass man halt irgendwie muss man irgendwie auch mal was zu Medien gemacht haben und dann gibt es irgendwie mal eine Veranstaltung und dann hat man das bearbeitet oder es gibt mal eine Unterrichtseinheit oder es gibt ein Material oder wie auch immer. Aber es ist halt integraler Bestandteil unseres Lebens und insofern ist so ein bisschen die Frage, wie kommen wir denn rein, dass man sagt, wir haben ein Spektrum an Möglichkeiten, uns mit Inhalten, Themen, Fragen auseinanderzusetzen. Und dabei ist natürlich der Zugang über, eingangs wurde es ja gesagt, die Frage, wie gut können junge Menschen eine Präsentation erstellen, der Zugang darüber, über so einen ja, ganz klassisch altmodisch projektorientierten Ansatz mit einem Thema und bereitet es dann auf. Da spielen dann digitale Tools eine Rolle. Aber tatsächlich letztendlich ist dieses Thema, wie selbstverständlich begreifen wir denn diesen Aspekt, dass es dann dabei eben einfach auch um Förderung geht und wie viel Lust haben wir Erwachsenen dazu, denn wir werfen ja den Kindern und Jugendlichen so ein bisschen vor, dass sie nach dem Lustprinzip arbeiten. Und ich würde sagen, indem wir eben Medien so an Rand stellen dessen, was in der Bildung eine Rolle spielen muss, arbeiten wir viel zu stark nach unserem Lustprinzip.
Es gibt ja im Rahmen Ihrer Forschung und Ihrer praktischen Tätigkeit ein Begriff, der klingt so ein bisschen, als käme er aus der Comicsprache, nämlich Kabom. Aber da fällt nicht Donald Duck von der Leiter, sondern das ist eine Abkürzung für Ihre Forderung, keine Bildung ohne Medien. Was meinen Sie genau damit? Das Whiteboard, das viel zitierte, den Rechner, den Klapprechner, den kleinen, das wie heißt das?
Schultablet.
Tablet, genau, Schultablet. Ach du lieber Gott, ja. Auf der Bank, wenn es überhaupt noch Bänke gibt, oder was meinen Sie genau damit?
Den Klapprechner, das ist ein schöner Ausdruck, den werde ich mal heute mitnehmen, genau. Naja, letztendlich meinen wir die Stärkung und Förderung der Medienkompetenz. Also letztendlich geht es uns darum, wir gehen davon aus, dass alle Menschen jung und alt, dass sie ja in irgendeiner Weise in ihrem Leben mit Medien umgehen. Und das heißt, das sind dann Ansätze für Kompetenz. Ja, das heißt irgendwie, ich weiß mal, was ich suche vielleicht, oder ich weiß es auch nicht. Ich weiß irgendwie, dass mir was gefällt, oder ich weiß es nicht. Ja, und letztendlich geht es uns darum, daran anzusetzen, an der Lebenswelt der Menschen und zu sagen, wie können wir das stärken und fördern. Und dieses wunderbare Kabom geht zurück eben auf eine große Tagung und man höre und staune im Jahr 2009. Also wir könnten fast sozusagen so ein kleines Jubiläum jetzt dieses Jahr feiern, 15 Jahre Medienpädagogisches Manifest, wo es uns darum geht, dass eben eine umfängliche Mediennutzung, die wir natürlich konstatieren können, keinesfalls automatisch zum Erwerb der notwendigen Kompetenzen führt, sondern es letztendlich braucht eine vielfältige Begleitung, Hilfestellungen und es braucht einfach Räume, wo Kinder und Jugendliche mit Unterstützung lernen können.
Sie haben gerade eben in Ihrer Ausführung von Menschen gesprochen, jetzt gerade nochmal von Kindern und Jugendlichen. Aber wenn man sich jetzt mit Leuten unterhält, die Ahnung über die Zukunft zum Beispiel der Tageszeitung haben, dann sagen diese Leute, den Älteren muss man ja den Nutzen von E-Papers erklären und den Jüngeren hingegen das Konzept einer Tageszeitung oder zum Beispiel auch den Sinn von Lokaljournalismus. Reden wir da also von dicken Brettern, die gebohrt werden müssen?
Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Und tatsächlich natürlich wirklich vor dicken Brettern oder auch großen Herausforderungen. Wir haben es mit einer globalisierten Welt zu tun und haben tatsächlich natürlich die Herausforderung, dass die Nachrichten aus USA manchmal deutlich näher sind als vielleicht die aus der Stadtratssitzung der Heimatstadt. Mhm. Also insofern ist es natürlich ein dickes Brett und es ist viel zu tun. Ich finde aber, die Frage, die Sie gestellt haben, enthält einfach ein ganz spannendes und wichtiges zentrales Thema, denn alle Menschen müssen lernen im Umgang mit der, wenn man es groß nimmt, digitalen Transformation. Und insofern ist ja ein bisschen die Frage, wie können wir denn voneinander lernen? Wie können wir denn generationenübergreifende Ansätze stärken? Denn was eine große Rolle spielt im Umgang mit Medien, ist auch die Frage der Werte. Also wie will ich, dass etwas auch dargestellt wird in den Medien? Was überfordert mich? Und da haben einfach Jüngere manchmal einen anderen Blick als Ältere. Jüngere haben vielleicht andere Fragen als Ältere. Jüngere haben vielleicht andere Kompetenzen als Ältere. Und wenn man das Beispiel aufgreift, dann können vielleicht ältere Menschen ein bisschen erklären, was ich aus der nahen Politik lernen kann, was ich in der nahen Politik oder in meinem direkten Umfeld, was ich dort bewegen kann, was ich natürlich in den USA nicht bewegen kann jetzt gerade, ne? Während eben die Jüngeren erklären können, wie spannend es ist, wenn ich eben sozusagen ein E-Paper habe, wo ich Informationen auch nochmal stundenaktueller eben ergänzt werden. Insofern sozusagen dieses Voneinanderlernen und dieses Aufschließen und Grenzen sprengen, da sollten wir ganz klar dran gehen und da gibt es unglaublich spannende Ansätze dazu.
Was könnten denn wir so als öffentlich-rechtlicher Rundfunk da noch tun? Über die Young Reporter haben wir ja schon geredet. Gibt auch noch ein paar andere Ansätze, die von öffentlich-rechtlichen Sendern da in Sachen Medienpädagogik betrieben werden.
Die Öffentlich-Rechtlichen haben ja ein breites Zielpublikum, erreichen aber, sagen wir mal so, vor allem also auch Menschen, die jetzt nicht mehr die ganz Jungen sind. Das große Potenzial, das aber auch dabei haben, würde ich sagen, sind, dass die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger erreicht werden können. Das heißt, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, dieses Thema konstant zum Thema machen, gute Beispiele vorstellen, zeigen, was es bewirken kann, die viel stärker einfach tatsächlich, ehrlich gesagt, auch in Entscheidungsgremien, also in Rundfunkräten das Thema zum Thema machen. Das wäre natürlich was, was die Öffentlich-Rechtlichen hervorragend können. Ne?
Frau Demmler, wenn Sie jetzt einen Wunsch hätten, Ihr 100-Tage-Projekt für die Medienpädagogik bei uns.
Na, dann würde ich sagen, konstant junge Menschen einbeziehen, also dieses Türen öffnen, was Sie gesagt haben in den Herbstferien, das sollte auf jeden Fall ein Teil des 100-Tage-Projekts sein. Also Sie machen 50 Tage die Türe auf und die anderen 50 Tage stellen Sie aus dem ganzen Bundesgebiet. Es gibt so viele tolle Initiativen. Stellen Sie vor und sagen Sie, was die bräuchten, um einfach ihre Arbeit auch gut machen zu können und eben nicht so stark dieses ständige Kämpfen um letztendlich eine Anerkennung, die auf der anderen Seite der Medaille das hat, dass man alle sagen, man braucht es ganz dringend, ja, und als sozusagen dann den 101. Tag einen positiven Blick auf die Digitalisierung. Denn wenn wir immer letztendlich negativ drüber über die ganzen Risiken, wenn wir die in den Blick nehmen, dann werden wir da nicht besser werden. Also weil die ITZEL-Studie, um die es anfangs ging, hat ja einfach auch den internationalen Vergleich. Und ich glaube, was man schon sagen kann, wir Deutschen, wir schauen halt gerne doch sehr kritisch auf die Entwicklungen. Und da vielleicht so einen kleinen Kick reinkriegen, das wäre cool.
Vielen Dank dafür. Das, was Sie gerade am Ende gesagt haben, erinnert mich jetzt nochmal an mein Young Reporter Seminar. Da hat nämlich eine von den Reporterinnen tatsächlich eine Reportage gemacht darüber, dass Social Media auch positiv sein können und hat ihren Großeltern gezeigt, was denn eigentlich Positives an TikTok, Instagram und Co. ist. Und das kam bei den Großeltern dann auch echt mal gut an. Die waren ziemlich erstaunt. Also positiverer Blick vielleicht auch auf Social Media, auf die Digitalisierung nehmen wir mal mit. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, und Sie haben die Studie angesprochen. Diese Studie hat ja den großen Vorteil, dass sie regelmäßig erstellt wird. Das heißt, wir können ja mal gucken und auch kontrollieren sozusagen, wie denn die Erfolge in der Medienpädagogik bei uns möglicherweise bahnbrechend sein werden, was wir ja alle uns wünschen und hoffen. Auch von meiner Seite herzlichen Dank.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.